Hello.
Hello.
Hello. Hello.
Oh no.
Was hast du jetzt runtergeschmissen?
Wir müssen jetzt aber nicht singen.
Wir haben doch gerade gesungen. Ich habe mich durch diese Staubschicht gegraben. Die ist ja noch größer geworden.
Ja.
Ja.
Also.
Ja, bei deiner Hütte war es so gemütlich.
Ich dachte, ihr kümmert euch ums Putzen.
Ja, dachtest du. Das war das Problem.
Und ihr dachtet wahrscheinlich, ich kümmere mich ums Putzen.
Können wir nicht einfach irgendwie den Staub wegzaubern oder sowas?
Wir bräuchten eine Putzkraft. Dafür bräuchten wir mehr Geld. Oh Gott, nein, das ist wieder so.
Mehr Magie.
Ja, das auch. Funktioniert nicht.
Hauselfen.
Nein, oh Gott, gleich kriegen wir wieder die Social Justice Warrior ab, von wegen Elfen haben auch
Ihr
Rechte.
Habt einen Witz über Harry Potter gemacht, das dürft ihr nicht.
Ach Gott, oh Gott, so weit habe ich gar nicht gedacht. Okay, lass uns mal noch einen Moment denken und in uns gehen. Währenddessen hört ihr einfach das Intro.
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 Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
War das jetzt das Intro? Ist das neue Intro? Das heißt nur noch Intro.
Ja, nee, aber wie ich es vor einiger Zeit auf meinem Instagram schon gesagt habe, also ich finde es mega, mega wichtig, über J.K. Rowling aufzuklären. Ich finde es aber auch genauso wichtig, dass man halt Leuten ihr Fandom nicht verbietet, weil im Endeffekt muss es jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht. Ich zum Beispiel, ich kaufe keinen Harry Potter Kram mehr, gar nicht mehr, aber meine selber gestrickten Harry Potter Schals, die habe ich nach wie vor.
Ja, die behalte ich auch. Also ich sehe es halt einfach nicht ein. Ich werfe den Kram jetzt nicht weg und fange an, meine Bücher zu verbrennen. Ne? Da waren wir schon mal. War scheiße.
Ja.
Aber ich würde jetzt auch nichts Neues kaufen. Aber darum soll es halt gar nicht gehen.
Aber es geht um Bücher.
Ja, ja, Bücher. Wir waren bei Büchern.
Und zwar um andere Bücher. Echt schwule Bücher.
Meinst du jetzt andere Bücher?
Richtig schwule Bücher.
Oh, voll schwule Bücher.
Ja, wir haben uns gedacht, so wir hatten Bücher? Schon eine Zeit lang
viele, viele schwule Bücher.
Keine oh Folge mehr über Bücher. Und dann haben wir gedacht, machen wir doch mal wieder eine Bücherfolge, weil wir gerade, wir haben so viel gelesen in letzter Zeit.
Und geschrieben.
Und vor allen Dingen, hey Leute, es ist gerade November, das bedeutet, es ist NaNoWriMo. Oder RIMO, genau.
Yes.
National, für alle, die es nicht wissen, National Novel Writing Month ist immer der November.
Ja.
Warum? Weil es draußen eh Scheißwetter ist. Die meisten Leute, ist es eh depressiven Monat. Und der Winter hält Einzug, beziehungsweise die kalte Zeit vom Herbst. Was gibt's da Schöneres, als mit einem Tee und einem guten Buch entweder irgendwo zu sitzen?
Oder einfach ein gutes neues Buch zu schreiben.
Korrekt. Mhm.
Genau, es ist eine Aktion ursprünglich aus den USA von so Leuten, die sich gedacht
haben.
Sag mal
was Gutes, was aus Amerika. Habe ich das jetzt laut gesagt? Nein, ich bin lieb, alles gut. Aus den USA.
Wo Leute sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir versuchen jetzt mal ein Buch zu schreiben, jeder von uns.
Ja.
Und die haben sich quasi Zielgröße gesetzt, 50.000 Wörter in einem Monat zu schreiben.
Genau.
Das heißt, circa 1.667 Wörter am Tag.
Und ganz ehrlich, lasst euch das mal kurz durch die Spracherbse gehen. Das ist gar nicht so wenig, aber auch gar nicht so viel.
Genau.
Es ist schaffbar.
Ja, man kann sich das halt jeden Tag aufteilen und immer ein bisschen schreiben.
Wie viel waren es nochmal?
1.667.
Das ist, ja, geht. Also wenn du einen längeren Brief schreibst, kriegst du schon einen Teil davon zusammen.
Ne? Also ich brauche immer 2 Stunden so.
Ja, aber überleg mal, das sind 2 Stunden von 12, die du normalerweise wach bist. Oder länger.
Ich bin länger als 12 Stunden.
Ja, ich rede vom Otto Normalverbraucher.
Ja, wenn du es in 2 Stunden schaffst. Also ich bin jemand, ich schreibe unheimlich langsam. Weil ich einfach über jeden Satz noch...
Ich stehe mir vor, wie du mit einem Finger auf der Tastatur...
Nein, so ist das nicht. Wenn ich forme halt erstmal ewig... Ich denke an an den Sätzen ewig im Kopf rum. Und dann schreibe ich die Sätze auf und dann stelle ich fest, der erste Satz passt nicht zum zweiten. Und dann muss ich dann entweder den ersten Satz wieder umformulieren oder den zweiten Satz umformulieren. Deswegen
dauert es länger.
Ja, ja, das ist auch sowas. Genau das quasi so das, was man im Nano auch gar nicht machen soll.
Nee.
Sondern das einfach schreiben. Ja. Und diesen inneren Kritiker, der sagt, oh, der erste Satz passt jetzt nicht zum zweiten, der wird einfach,
eingesperrt.
In Keller gesperrt.
Für einen Monat.
Wenn er danach nicht, im Dezember wieder rauskommt.
Wenn er dann nicht tot ist, darf er im Dezember wieder raus.
Der innere Kritiker ist nie tot.
Ja, leider, der ist untot. Ja,
deswegen sage ich ja, dem haut man Knüppel drüber, schmeißt ihn in den Keller, sperrt ihn ein, sagt im Dezember darfst du wieder raus.
Ja, genau.
Jedenfalls, die hatten, soweit ich weiß, ihren NaNoWriMo zum allerersten Mal in einem August gemacht, aber da waren sie, glaube ich, soweit ich weiß, noch alle Studenten. Und dann haben sie beschlossen, wir legen den NaNoWriMo auf den November, weil nämlich alle festgestellt haben, der November ist der Monat, wo du am einfachsten, also in den meisten Jobs kriegst du im November am einfachsten Urlaub, weil niemand im November Urlaub nehmen will.
Wenige Leute, ja klar, es ist kalt draußen.
Ja, aber viele nehmen über Weihnachten oder die einen fahren im Frühjahr im Urlaub, die anderen wollen lieber den Sommer, andere den Herbst, aber so November oder andere im Winter, aber November ist gerade so dieser Monat, wo einfach sehr wenige Leute Urlaub wollen, deswegen haben sie gesagt, wir legen den jetzt auf November. Und ich glaube, das ist jetzt schon, wie lange gibt es den? 20 Jahre mittlerweile?
Über 20, glaube ich, inzwischen.
Der ist recht, den gibt es schon sehr, sehr lange.
Ja. Und genau, ich habe auch schon ein paar Mal beim NaNoWriMo mitgemacht. Ich habe schon einmal geschafft, 50.000 Wörter in diesem Monat zu schreiben.
Geil.
Da war ich arbeitslos, hatte ich Zeit.
Ja. Ja, normale Menschen arbeiten ja auch. Also, was heißt normale Menschen? Viele Menschen arbeiten.
Es ist halt auch so die Idee, dass du es theoretisch eben auch neben dem Job noch schaffen kannst. Aber es heißt dann halt auch im Endeffekt, dann musst du ziemlich viel andere Hobbys.
Du machst ja dann nichts anderes mehr in dem Monat im Prinzip.
Ja, nicht viel zumindest.
Nö, weil du hast die wenige Freizeit, die wir alle haben, aufgrund von, wir müssen Geld verdienen, um zu leben.
Kapitalismus.
Korrekt. Im fast Prä-Endstadium sind wir halt leider Gottes alle gezwungen, arbeiten zu gehen, und dementsprechend, was du halt arbeitest, ist deine Freizeit so oder so schon knapp bemessen. Ja. Dann hast du vielleicht noch einen Partner oder Kinder oder eine Partnerin oder mehrere Partner, wenn du in einer Polybeziehung lebst, und dann hast du halt echt gelust, wenn es um Freizeitaktivitäten geht.
Naja, also du hast...
Es sei denn natürlich, du hast das Glück und sitzt in einem Polykül, die sagen, ja geil, lass mal anstatt LAN-Party, setzen wir uns alle ins Wohnzimmer und verkabeln die Rechner und dann wird geschrieben. Kann man auch machen.
Ja, es ist, wie gesagt, NaNoWriMo ist eine schöne Aktion. Aktuell ist da zwar, brennt da auch ein bisschen die Hütte. Die haben Stress mit dem Forum.
Oh, das ist schade.
Mit dem internationalen. Das deutsche Forum, wenn ihr also als deutscher Autor, Autorin schreibt, das deutsche Forum ist noch aktiv und bleibt auch so. Die internationalen Foren sind zurzeit eingefroren, glaube ich, immer noch. Da gab es Moderationsprobleme der hässlicheren Art.
Oh, nicht schön. Aber wie gesagt, überlegt euch das mal. Ihr könnt auch jetzt immer noch einsteigen, denn November ist ja.
Und es ist ja, wie gesagt, noch eine Woche. Man kriegt sehr, sehr viel Unterstützung. Die Leute motivieren sich gegenseitig. Es gibt Word Wars, also wo du quasi gegen jemanden antrittst, wer mehr Wörter schreibt in einer bestimmten Zeit.
Ja.
Es gibt Staffeln, wo die Leute sich quasi eintragen, dass jeder quasi immer den Staffelstab übergibt und dann schreibt der Nächste. Und dann wird der Staffelstab übergeschrieben.
Also
und
es
dann
gibt,
schreibt der Nächste.
Es gibt alles Mögliche. Also du kannst Dinge. Wirklich als Wortkünstler, viele nutzen es für Poetry Slams, für
alles.
Teilweise auch für ihre Magister- oder Doktorarbeiten. Das ist auch schon passiert.
Ja. Und nee, also man muss nicht die, es gibt die sogenannten Nano-Rebellen, die eben keine 50.000 Wörter schreiben. Was anderes.
Wow, okay.
Und ja, ganz viel so Dinge. Und,
so, aber auch darum soll es nur so am Rande gehen. Also
genau,
das ist,
und wenn man dann so ein Buch geschrieben hat und es fertig ist, dann hat man ein Buch.
Und dann hat man ein Buch. Wir haben hier ein Buch. Nein, wir haben sogar zwei Bücher.
Ja,
nein, wir haben sogar noch mehr Bücher.
Das war mit ein Grund, weshalb wir gesagt haben, wir machen eine Bücherfolge, einfach weil es bietet sich an, zum NaNoWriMo eine Bücherfolge zu machen.
Ja. Und außerdem ist das Schöne, was ich jetzt sehe, dass man einfach immer öfter auch queere Literatur in nicht queeren oder nicht ausschließlich queeren Buchhandlungen sieht. Ich will nicht normal sein, es ist, sorry. Es ist immer so, es ist schon so, wie sagt man?
Normal ist ein furchtbares
Wort. Ja, ist ein Kackwort.
Kein Normal.
Also ich sag mal, in gewöhnlichen normentsprechenden Buchhandlungsketten sieht. Das war vor einer Zeit, als ich noch Buchhändler war, das ist jetzt auch schon eine Weile her, so 4-5 Jahre, war das noch nicht so häufig vertreten. Es gab zwar immer mal irgendwie so das random gay Paar in irgendeinem Fantasy-Epos oder in irgendeiner anderen Geschichte, aber das war dann meistens eben nur random, so am Rande. Und du hattest halt nicht wirklich, sag ich mal, queere Literatur, wo du sagst, hey, da ist jetzt halt einfach der Protagonist so übrigens queer, Punkt. Muss ja auch nicht nur um dieses Queer-Sein gehen.
Genau, und so. Inzwischen, ich kenne das zum Beispiel bei mir in München, da ist ja der große Flagship Hugendubel am Stachus, am Karlsplatz. Und die haben ganzjährig inzwischen im Erdgeschoss neben den Jugendbüchern ein ganzes Regal, wo ganzjährig queere Literatur drinsteht.
Tja, könnte sich Thalia ja mal eine Scheibe von abschneiden.
Da bin ich nie. Die haben ja in München quasi keine Präsenz. Die kommen zwischen.
Ja, München heißt auch Hugendubel City.
Ja.
Also wir reden vom deutschen, ich sag mal, den drei deutschen großen Buchhandelsketten, Thalia, Hugendubel und die Meiersche. Wobei die Meiersche jetzt auch von Thalia aufgekauft werden sollte, wo ich glaube immer noch das Kartellamt dran ist, weil, ne, Monopolistenstellung und so weiter und so fort. Ja, und natürlich gibt es viele, zum Glück noch kleine unabhängige Buchhandlungen.
Mhm.
Unterstützt den lokalen Buchhandel, kauft euer Buch vielleicht nicht unbedingt online.
Genau.
Es sei denn, es geht nicht anders.
Und wenn ihr online kauft, habe ich voll gute Empfehlung, kauft eure Bücher bei linkslesen.de.
Zum Beispiel.
Die bezahlen mich nicht. Das ist ein linkes Kollektiv. Die liefern genauso schnell wie andere auch. Aber euer Geld landet nicht beim großen A.
Stimmt, ja. Also ja, das nur am Rande. Aber wie gesagt, um queere Literatur soll es heute gehen. Einfach weil da auch wieder viel, viel neuer Shit rausgekommen ist und immer noch rauskommt. Und nicht nur aus, ich sag mal, fremder Feder. Wir hatten eine Autorin ja mal zu Gast. Wir hatten Simone Bauer bei uns im Interview. Und ihr Buch handelt ja zum Beispiel unter anderem von einer lesbischen Love Story. Mhm. Hinterm Großstadtdschungel links. Ich habe ja mal reingelesen und muss sagen, ja, ist jetzt so vom einfach belletristischen, also vom Typ her ist es nicht so ganz meine Story. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele, die einfach gute Belletristik mögen und sagen, hey, ich sitze jetzt am Strand irgendwo oder sitze zu Hause vor dem Kamin, jetzt in unserem Fall, wir sind nicht in den Sommerferien, zu Hause vor dem Kamin mit der Katze auf dem Schoß in der Wolldecke mit dem Kakao, ne, das klassische Klischeebild, und hab ein gutes Buch oder such wieder eins, weil mein Bücherstapel neben dem Sessel wird leer. Ne, einfach mal gucken.
Ja.
Ne? Und aber auch von den zwei Leuten, die hier neben mir sitzen, die nämlich auch Bücher geschrieben haben.
Noch haben wir das. Ja, doch haben wir.
Habt ihr.
Ja.
Die aber nicht bei einem Verlag sitzen, sondern self-publishen, also sprich selbst verlegen und veröffentlichen.
Ja, wir wollten nämlich nicht mit jemandem darüber streiten, ob das jetzt wirklich notwendig ist, dass unsere Charaktere queer sind.
Ja, oder ob das Cover, das ein Designpraktikant in einer halben Stunde hingeklatscht hat, überhaupt zur Story gehört oder passt oder nicht. Das sind auch immer so Themen. Oder ob es unbedingt nötig ist, ja, dass ich jetzt den und den Charakter noch mit einbaue und ob ich also denn das Ende nicht umschreiben kann.
Also um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, der Unterschied, ob man jetzt self-published oder bei einem Verlag veröffentlicht, ist halt einfach, als Self-Publisher hast du die komplette Freiheit über alles. Du musst dir aber halt auch alles selber erarbeiten.
Du musst alles tun. Du musst selber machen.
Oder du musst halt jemanden finden, der es für dich macht. Und beim Verlag nimmt dir der Verlag alles ab. Also du musst nichts selber machen, außer das Buch schreiben. Aber unter Umständen entscheidet der Verlag dann halt auch, welches Cover.
Nicht nur unter Umständen, sondern mit ziemlicher Sicherheit.
Oft entscheidet der Verlag auch, dass du vielleicht Dinge an deiner Story ein bisschen ändern musst. Und
damit es besser ins Verlagsprogramm passt.
Soll ja auch alles so sein. Das Problem ist nur, dass halt viele Verlage auch sagen, never change a running system. Wir bleiben bei unserem altbackenen und alteingesessenen Stil. Das ist auch schön und gut.
Ja, und das,
das Problem ist halt einfach für Autoren, neue Autoren haben es wahnsinnig schwer,
ja,
da irgendwie mal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Also weil viele Verlage haben halt einfach entweder nicht den Mut oder halt aber auch nicht das Geld zu sagen, ja komm, scheiß drauf, wir nehmen mal einen neuen Autoren ins Programm und gucken, wie es läuft.
Die Sache ist auch, es ganz viele, die wenigsten Verlage nehmen überhaupt noch unbekannte Manuskripte an.
Ja.
Die, die es tun, haben meistens sehr, sehr streng umrissenes Konzept davon, was sie publizieren wollen, in welchen, da musst du dann sehr genau entlang der Linie des Verlags publizieren. Und wenn du da ein C aus deren Schema F rausstreckst, dann bist du da auch raus. Ich habe bei vielen Verlagen, die ich an sich interessant fände, mal geguckt, die nehmen alle keine Manuskripte an. Also alle Verlage, die für mich zum Beispiel theoretisch mal interessant gewesen wären, nehmen keine Manuskripte.
Und das ist halt super schade, weil ich mir denke, Leute, ihr wollt doch neue Bücher. Ihr könnt doch nicht verlangen, weil eure Stammautoren können halt auch nicht ein neues Buch, das mal hart zu sagen, kacken. Das geht nicht. Du musst ja halt schon die Zeit nehmen dafür, das zu schreiben. Und irgendwann ist vielleicht die Lieblingsserie auch irgendwann ausgelutscht, wenn dir einfach kein Abenteuer mehr für deine Figur einfällt.
Mhm.
Bestes Beispiel dafür war seinerzeit Arthur Conan Doyle, der einfach irgendwann gedacht hat, die Geschichte ist zu Ende erzählt.
Ja. Yes.
Hat
aber
nicht
genau
funktioniert.
Deswegen haben wir uns halt dann, sowohl Jammer als auch ich, dafür entschieden, jetzt nicht mit Verlagen uns irgendwie rumzuplagen, sondern einfach selber zur Tat zu schreiben, zur Tat zu schreiben auch. Und zu self-publishen.
Ja, und ihr habt beide queere Bücher geschrieben.
Ja.
Ich interviewe euch jetzt ein bisschen.
Okay.
Ich fange jetzt einfach mal mit dir an, Asa, weil dein Buch habe ich
vor kürzerer Zeit gelesen.
Das habe ich ja testgelesen.
Ja.
Wie heißt denn dein Buch?
Mein Buch heißt Roots of Rebellion und ist auf Englisch verfasst worden.
Das, obwohl du keine englische Muttersprachlerin bist.
Ja.
Wie hast du das? Also
ursprünglich hatte ich mir überlegt, dass ich es auch für eine Online-Vorab-Publikation gegebenenfalls benutzen wollen würde. Das habe ich jetzt dann nicht gemacht, weil ich ehrlich gesagt, nachdem es fertig war, so war ich sitzt, oh Gott, wenn ich jetzt noch ein Jahr lang kapitelweise das veröffentliche, werde ich wahnsinnig.
Okay. Aber warum hast du dich entschieden, auf Englisch zu schreiben?
Ja, wegen der Online-Publikation, weil da hat man ja deutlich mehr Publikum. Weil ich möchte eigentlich ganz gerne, dass Leute meine Geschichten lesen.
Nein! Ja, sonst würdest du sie auch in irgendeine Kladde schreiben und die unter deinem Kopfkissen verstecken.
Genau, dann könnte ich sie für die Schublade schreiben, wenn ich sie nur für mich schreiben würde.
Aber du möchtest ja auch andere, dass andere was davon haben.
Ich möchte ganz gerne, dass andere Leute diese Geschichten lesen können.
Mhm.
Da ist für mich dann tatsächlich ein bisschen die Reichweite, die ich potenziell haben kann. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass gehabt, als ich angefangen habe zu schreiben, was ja schon 2021 war, also auch schon wieder ein bisschen her ist, dass es im englischsprachigen Bereich auch für solche, also für eine queere Fantasy-Geschichte einfach mehr Publikum insgesamt gibt, auch ein offeneres Publikum und ein aktiveres Publikum.
Was einfach daran liegt, dass Englisch in viel mehr Ländern auf der Welt auch gesprochen wird.
Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass einfach die Leute, die in Deutschland Fantasy lesen, da viel mehr Berührungsängste noch damit haben, in der Masse, dass da dann queere Charaktere sind und queere Handlungsstränge auch vorkommen, als das, was ich wahrnehme von den englischsprachigen Leuten. Das mag natürlich auch eine Verzerrung meiner Bubble sein.
Nee, es liegt aber auch daran, dass die meisten, wo wirklich dann mal random das schwule Paar drin vorkam, waren Übersetzungen im Original aus dem Englischen.
Das kommt auch noch dazu, also von den originaldeutschen AutorInnen, die in der Fantasy publiziert sind im Massenmarkt, ist es eine. Das kann ich mich nicht an irgendwas erinnern.
Nee.
Also, es soll nicht wie ein Hohlbein auf eine queere Storyline kommen.
Bei einem Hennen würde ich es zutrauen. Ich würde es, ich sag mal, den jüngeren AutorInnen, die jetzt nachwachsen, würde ich es durchaus zutrauen. Ich würde sogar eine Ursula, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob eine Ursula Poznanski da sowas drin hat. Müsste ich mich jetzt nochmal reinbabbeln. Wenn ihr das wisst, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare.
Ja.
Da bin ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen raus. Ich sag mal, die ganzen jungen AutorInnen, die jetzt nachwachsen, ja. Weil die sind alle unsere Generation und jünger und sind quasi natürlich schon mit dem Gefühl der, es ist normaler und es ist gesellschaftsfähiger und es ist einfach kein Tabu mehr. die sind damit aufgewachsen und wachsen damit gerade auf und dementsprechend natürlich
hat man da eine andere Herangehensweise dann auch ans Schreiben. Nee, aber das, also das war für mich auch so ein ausschlaggebender Grund, eben auf Englisch zu schreiben. Ja. Und ich bin es halt auch aus vielen Jahren Fanfiction etc. Schreiben gewohnt. Das heißt, für mich war es kein großer Sprung mehr. Klar, ich habe manchmal Wortfindungsprobleme, aber die habe ich auch im Deutschen.
Ja, das ist richtig. Worum geht es in deinem Buch?
In meinem Buch geht es um einen Magier, der heißt Jorlan. Der war quasi auf der Magier-Universität in der Hauptstadt. Jetzt ist er da fertig, hat quasi seinen Magister gemacht.
Und möchte jetzt auf große Reise gehen.
Möchte jetzt seinen ersten richtigen Job antreten.
Ja.
Da haben wir uns auch arbeiten.
Möchte er gerne.
Ja,
da kommt er aber gar nicht an, ne?
Nee, da kommt er leider nicht an. Er wird nämlich auf der Reise dorthin von etwas, was er erst irgendwie für Banditen hält, quasi von der Straße geklaut.
Weggefangen, ja.
Ja, die nehmen ihn gefangen, ihn explizit, weil er Magier ist. Und dann wird er in einen Käfig gesperrt. Und die fangen an, da sind auch andere Magier, und die ziehen so krasse Schauprozesse mit denen ab, indem sie irgendwie vorwerfen, dass sie böse Magie verwendet hätten und generell gegen Magieverbote verstoßen hätten und deswegen jetzt exekutiert werden müssen.
Also so ein bisschen inquisitionsmäßig, kann man sagen.
Ja, und wer die dazu befähigt hat und ermächtigt hat, nicht so ganz klar, offensichtlich sie selber. Und Jordan sitzt dann erstmal so da und ist so, aber meine neue Dienstherrin ist die Herzogin von nebenan. Ich habe einen Brief von der dabei, könnt ihr mich jetzt bitte wieder weiterlassen? Und alle so, nö.
Mhm.
Naja, und dann kommt sein Retter in der Not.
Ah. Der klassische Prinz auf weißem Pferd.
Nicht ganz.
Nein. Ich glaube, er hatte kein weißes Pferd.
Nee, sie haben sehr wenig Pferde.
Es gab nicht so viele Pferde. Pferde sind teuer.
Pferde fressen ja auch einfach
die Haare vom Kopf.
Die Haare vom Kopf, ey.
Also sein Retter kommt.
Sein Retter kommt.
Aber nicht alleine. Ich glaube, der plant.
Nee, sein Retter ist derjenige, der ihn tatsächlich aus dem Käfig befreit.
Mhm.
Sie können fliehen als eine Gruppe von Magiern, diese Knights of Darren, die sich da aufgeschwungen haben zur Inquisition, angreifen, um eben die Gefangenen zu befreien.
Also man merkt, es gibt eine Untergrundorganisation, die gesagt haben, ey, das geht nicht, wir holen die da jetzt wieder raus.
Genau.
Also und der Retter ist nicht alleine, der hat schon ein paar Leute im Rücken.
Der hat eine Crew dabei und die befreien jetzt also Jorlan und seine Mitgefangenen diesem Käfig. Sie können fliehen und dann werden sie tatsächlich eingeladen bei dieser Gruppe von Magiern, die sich da zusammengefunden haben und die eigentlich alle auch vor diesen Knights of Darren auf die eine oder andere Art und Weise geflohen sind, dort unterzukommen.
Mhm.
Und
also er wird quasi eigentlich von seinem ich will da nur zu meiner Herzogin, wird er quasi in dieses Abenteuer mit reingerissen.
Genau.
Ob er will oder nicht.
Ja, also er ist sehr dankbar, dass er befreit wurde.
Ja, ist klar, aber er wäre auch dankbar gewesen, wenn er halt einfach nur mit seiner Kutsche da angekommen wäre, wo er hin wollte.
Ja, und er will sich dann auch bei seinen Rettern quasi revanchieren, engagiert sich dann da und unterstützt die.
Ja, dann.
Und dann sind sie eben diese Gruppe von Magiern im Wald, in ihrem Zeltlager, die gucken, dass diese Knights of Darren nicht noch mehr Magier umbringen. Das Ganze ist allerdings im Herbst, das wird immer kälter, ihnen gehen langsam die Vorräte aus und da ist quasi, tickt die Uhr, bis es irgendwann nicht mehr möglich ist, dieses Lager aufrechtzuerhalten.
Es bleibt
und sich
spannend.
Gegen die Ritter zu wehren.
Es bleibt spannend, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, kauft das Buch. Nein, also ich fand's sehr, sehr toll, ich fand's vor allem sehr schön. Ja, es ist ein Er, der ihn rettet.
Ja.
Und ich fand es ist aber nicht ein, du rettest mich, lass uns miteinander schlafen, sondern also kann man auch machen. Gibt bestimmt, ich glaube, guter Porn fängt so an. Aber ja. Es ist mehr. Es ist einfach eine. Ich fand es eine sehr schöne, eine sehr mega spannende Fantasy Story, die ich sag mal auch mit wenig wirklich krasser High Magie Power auskommt, sondern es wird gesprochen darüber, was die können, diese Magier, aber sie benutzen die Kräfte recht wenig und das ist eigentlich das Schöne daran. Es ist ne, man kann sich ausmalen, worum es geht. Man kann sich auch ausmalen, was für Kräfte die wirklich haben.
Ja.
Aber es wird nicht an jeder Ecke mit Feuerbällen geschmissen, sagen wir es so.
Und der Charakter, der theoretisch irgendwann mal mit Feuerbällen schmeißen könnte, hat noch nicht genug Ausbildung.
Ja, gut so. Und was halt ganz schön ist, auch die queere Romanze zwischen den beiden Charakteren ist eine wirklich sehr zart erblühende. Also sie ergibt absolut Sinn. Es ist nicht der Hauptpunkt in dieser ganzen Story, sondern es geht ja um was ganz anderes.
Nämlich also ich wollte halt gerade auch diesen Genre-Mix tatsächlich voll durchziehen. Deswegen ist es verwoben.
Ja.
Es ist also ganz am Höhepunkt funktionieren bestimmte Dinge nur so, wie sie funktionieren, weil diese zwei Charaktere sich sehr nahe sind.
Ja, aber das hätten sie vielleicht auch, weil sie Brüder sind oder weil sie Freunde sind.
Ja, aber...
Aber es ist ja auch richtig in dem Moment. Es geht ja darum, dass die Liebe der Punkt ist dabei.
Ja, genau. Es ging mir darum, dass es eben... dass diese zwei jungen Männer diese Liebe so leben dürfen. Und
aber das ist
eben, auch den Spaß erlaubt, dass quasi als sie dann zusammenkommen, die Damen aus dem Camp dann so alle sind so, ach, deswegen bist du auf unsere Flirterei nicht eingestiegen. Und der Love Interest Charakter Tahik ist so, hä?
Hä, was?
Wer? Und die andere so, ich, sie, die andere auch. Und ich glaube, die hat auch mal
die da hinten
zu flirten.
Oh.
Und er ist so, echt?
Das ist halt sehr süß.
Er stand ziemlich auf dem Schlauch.
Voll. Er stand voll auf dem Schlauch. Ich glaube, ich habe zwei Kapitel lang gedacht, boah, Junge, bist du blind oder doof? Und dann, ah, nein, du bist schwul. Okay, sag das doch gleich. Nee, und ich fand das sehr süß. Es ist unglaublich charmant geschrieben. Was mir gut gefallen hat, war eben einfach diese Romanze, die aber einfach nicht komplett den Raum einnimmt, sondern die halt existiert wie eine ganz normale Romanze. Also es hätte ich komme wieder mit normal, ey. Schlag mich einfach.
Also
es hätte genauso gut einfach die Prinzessin oder die Magierin sein können, die er aus dem Käfig rettet und in die er sich verliebt. Ja, also es ist genauso ein Buch, das könnte auch jeder...
Es ist im Kern eine
Fantasy-Story mit Mensch lesen, der Bock auf Fantasy hat.
Genau.
Weil die Fantasy-Story ist halt der Punkt.
Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Jetzt mal angenommen, in dem Buch wäre die Romanze nicht. Wäre es dann trotzdem noch ein lesenswertes Fantasy-Buch?
Ja.
Ja, voll.
Also, weil ich wollte eben gerade diesen...
Ultra spannend.
Ich wollte eben
sowas finde ich nämlich cool.
Ich wollte prinzipiell beim Abenteuer-Fantasy-Plot bleiben.
Ja.
Deswegen hast du diesen externen Gegner, diese Knights of Dharam, die Existenz dieser Gruppe und dieser Charaktere und dieser Hauptcharaktere bedrohen.
Ja.
Und gegen die sie sich wehren müssen, ob sie wollen oder nicht.
Nö.
Und
sie wollen ja eigentlich nicht sie wollen eigentlich erstmal keinen Stress.
Genau. Jorlin ist sowieso.
Jorlin ist ein kleiner,
sehr, sehr,
typ,
sehr friedfertiger Mensch.
Ja, der ist eigentlich der so, oh, Alter, ich will einfach nur meinen Job machen, könnt ihr mich jetzt bitte einfach, ich mach hier gar nichts. Ich laufe hier nur lang. Das sind wie die Bullies auf dem Schulhof. Irgendwann musst du dich gegen sie wehren.
Genau.
Weil sie lassen dich nicht einfach vorbeilaufen.
Ja.
Weil es stört sie, dass du läufst und atmest.
Ja. Und über weite Strecken vom Buch sind die Charaktere dann auch getrennt, weil sie in unterschiedlichen Handlungsebenen agieren müssen. Und weil eben dieses Ziel, dieses Zurückschlagen der Knights of Dharam halt eigentlich so der treibende Plotfaktor ist.
Ja, und das finde ich, hast du sehr, sehr schön rübergebracht. Ich habe das Buch unheimlich gerne gelesen. Ich habe es ja als Testleser gehabt. Und ich habe, glaube ich, in meinem Feedback auch relativ klar gemacht, dass ich nicht viel zu meckern hatte. Also man muss ja als Testleser auch gucken, da geht's ja letzten Endes wirklich darum, zu gucken, wo sind die Fehler? Du sollst sie ja suchen, du sollst Logiklöcher suchen, du sollst Plotlöcher suchen. Ich hatte wirklich nicht viel zu meckern. Und ich hab's auf zwei durchgelesen. Wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich an einem Abend durchgelesen, weil ich nach 5 Minuten, auch als Nicht-Englisch-Muttersprachler, ja mein Gott, an manche Bücher, manche Worte musst du nachschlagen. Aber wenn du, ich sag mal, so oft wie wir alle auf Netflix oder Amazon Prime oder wo auch immer, die Untertitel ausschalten und sagen, ich will jetzt einfach nur die Serie gucken und ich gucke sie auf Englisch, weil ich es im Original einfach besser finde. Und glaub mir, wenn du das bei einem Buch machst, irgendwann hörst du auf nachzuschlagen und verstehst es aus dem Kontext, worum es geht.
Ja, nee, also wenn ihr...
Wenn ihr das lesen wollt...
Könnt ihr auf Book on Demand im Shop voll die, gucken.
Voll die Werbesendung hier.
Ja, ich meine, ja.
Also man kann es lesen, es gibt es zu kaufen.
Genau, bei Root, es heißt Roots of Rebellion, also Wurzeln der Rebellion.
Und es wird hoffentlich nicht nur ein Einteiler bleiben.
Es ist als abgeschlossenes, einteiliges konzipiert, aber ich schreibe noch Epilogkapitelchen für dich.
Okay, gut. Ja, weil ich würde gerne wissen, wie es weitergeht.
Also du kriegst noch Jol and Tahek Kitsch.
Ja, noch mehr Jol and Tahek.
Also sagen wir mal so, wenn es dadurch, dass es ja ein klassischer Fantasy-Roman ist, könnten die Charaktere theoretisch...
Schreib einfach ganz viele gute Rezensionen.
Können die Charaktere theoretisch, ja, wenn du mal eine Idee hast, noch mal irgendwie ein anderes Abenteuer erleben.
Oder ja, also in einem anderen Abenteuer vorkommen.
Ich denke, dass die Welt halt doch sicher groß genug ist, dass da noch mehr passieren kann.
Also ja, ich bin, also aktuell bin ich so ein bisschen, das, worauf ich fast noch mehr Lust hätte in der Geschichte, wäre quasi das Prequel zu schreiben über Taheks Lehrmeister.
Ja, warum nicht? Aber das wäre dieselbe Welt. Ja, warum
genau,
nicht?
Also das wäre was, wo ich voll Bock drauf hätte, weil da habe ich ein paar so Sachen eingebaut, die das hergeben würden, dass man da eine heftige Intrigen-Nummer schreibt.
Ich würde auch was von den Knights of Darren lesen. Also sprich, wie sind die entstanden? Warum sind die entstanden? Wie funktioniert deren innere Struktur? Was ist, wenn du da zwar mitmachst, aber irgendwann feststellst, oh, eigentlich ist Scheiße da. Ich möchte da gerne aussteigen.
Den Jungrekruten. Mhm,
interessant. Ja, und irgend so einer, der dann irgendwann da Aussteiger definitiv ist und sagt, ich will das nicht mehr.
Machen. Also, ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen, aber nach dem, was ich so höre, klingt es halt nach einem mega spannenden Fantasy-Roman.
Wenn ihr Fanfiction schreiben wollt, bitte tut es.
Ja, also ganz ehrlich, ich finde es einen super geilen Fantasy-Roman mit einer queeren Love-Story mit drin, mit unglaublich viel Intrige, mit Abenteuer, mit Magie. Und ey, es ist was, wo für Leute, die Bock haben, sowas zu lesen, für Leute, die Harry Potter mochten, für Leute, die Herr der Ringe mögen, die einfach eine coole, magische Story lesen wollen und die Bock haben, ein bisschen Queerness mit drin haben, ja, ist genau das Richtige für euch.
So, und jetzt müssen wir mal über die andere Autorin im Raum reden.
Ja, es gibt ja noch mehr Autoren in diesem Raum. Also in diesem Raum nicht, aber mehr Autoren, über die wir reden sollten.
Ja, genau. Der Jammer.
Der, die das Jammer.
Ja. Hat ein wunderschönes Buch geschrieben.
Hat er.
Das heißt Kein Tod.
Das sagen wir jetzt nicht, weil wir Jammer mögen, sondern einfach, weil das Buch gut ist.
Nee, ich hab's auch wirklich mit Begeisterung gelesen.
Haben wir eigentlich schon mal über Kein Tod? Wir haben immer davon geredet, dass du schreibst, aber wir haben noch nie über das Buch geredet.
Ich glaube, ja. Es kann sein, dass wir es mal erwähnt haben. Ja, irgendwo.
Ja, aber wir haben nicht explizit über das Buch als queerer Literatur geredet, oder? Ja.
Ich glaube nicht. Ich weiß es gerade nicht. Wir haben Folgen gemacht. Ich kann nicht.
Oh mein Gott, wenn wir uns wiederholen, tut uns das nicht leid.
Ja, und das ist ja in einem Fantasy, bisschen mehr Fantasy-lastigen japanischen Setting.
Ja.
Ja, kann man so sagen. Also es ist im Prinzip eine...
Es heißt nicht Nihon, sondern Gatsuhon. Also nicht Land der Sonne, der Aufgehenden, sondern Land des Mondes.
Gatsuhon.
Ja, Getsuhon, nicht Gatsuhon. Habe ich Gatsuhon gesagt?
Ja.
Entschuldigung.
Gatsu ist Monat. Also
Getsuhon. Ja. Stimmt, ja. Gatsu kommt von Monat, weil Mond...
Mhm, ja.
Ja. Und es geht um... viele, viele, viele coole Samurai.
Ja, Jammer hat was ich vermieden habe, um meine Gay-Love-Story nicht zu riskieren. Jammer hat auch einen weiblichen Point-of-View-Charakter, den habe ich nicht. Und dann noch einen prominenten männlichen Point-of-View-Charakter. Und ich glaube, der dritte Point-of-View-Charakter kommt erst im zweiten Band, gell?
Nee, der kommt schon im ersten.
Ja, der hat aber nur zwei Szenen oder so, gell?
Ja, er hat, es ist nur eine Szene aus seiner Sicht, weil er ist halt...
Ach so, als Point-of-View-Charakter, ja, stimmt. Da wird er erst im zweiten richtig prominent, ist korrekt.
Ja, wobei ich da auch noch nicht, da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, aber beim zweiten Band sind wir ja jetzt auch noch nicht. Also es ist auf alle Fälle ein Zweiteiler. Der erste Band ist draußen, der zweite an dem schreibe ich gerade noch, den möchte ich eigentlich rausbringen nächstes Jahr zur Animuk, dass ich ihn auf die Animuk mitbringen kann.
Ja, leider wird er nicht mehr zu Weihnachten fertig.
Nö, das schaffe ich nicht mehr. Ja. Weil das soll richtig gut sein und da muss ich halt einfach noch
Und das ist einfach eine unglaublich, die poetische Art, diese Welt aufzubauen.
Voll.
Auch mit diesen ganzen mysteriösen Wesen, bei denen du du dir nicht sicher bist.
Sind sie jetzt gut? Sind sie böse? Wo gehören sie hin?
Sind sie überhaupt echt? Oder ist das jetzt nur die Angst der Leute?
Ist das Einbildung?
Vor dem Unbekannten, die sie jetzt etwas annehmen lässt. Und es gibt Wesen, aber nicht alles, was quasi an mysteriösen Sachen passiert, muss zwingend von einem Wesen kommen, von einem Übernatürlichen.
Ja.
Und dann eben auch noch eine ganz große, krasse Intrige, die sich da entspinnt und die diese jungen Charaktere versuchen zu ergründen, während quasi die Erwachsenen um sie herum alle so tun, als gäbe es da nichts.
Nee, gab's auch nie. Ich weiß ja, wie es ausgeht und ich weiß auch, wer und was und warum. Aber das liegt daran, dass ich das Buch auch lektoriere. Dementsprechend kenne ich den Background dazu. Ich freue mich trotzdem drauf, wie es dann letzten Endes ausgearbeitet ist. Ist ja nochmal was anderes. Ich werde es trotzdem nochmal lesen, weil es ist ja was ganz anderes, ob ich das Buch als Leser lese und es noch nie vorher gehört habe oder ob ich das Buch als Mensch, der den Plot dazu kennt, aber der ja trotzdem noch nicht weiß, wie wird es dann geschrieben sein. Mhm. Ne? Ist ja nochmal was anderes.
Ja.
Obwohl ich den Plot kenne, es dann zu lesen und zu sehen, ach, so hat er das jetzt umgesetzt. Und so ist es dann in Worte gefasst. Das ist ja nochmal was, das ist mega, mega cool.
Und wenn so ein bisschen um euch auch noch eine, wenn ihr euch dafür interessiert, ist es halt, ich würde sagen, schon mehr noch in diese Jugendbuchrichtung konzipiert, weil du hast relativ junge Charaktere, die eben auch noch diese, gerade auch so in dieser Lebensphase sind, dass sie jetzt eben in diesen Erwachsenenbereich hinein.
Adoleszenzroman nennt man das.
Ja.
Erwachsen werden.
Ja, also es ist jetzt nicht speziell ein Jugendbuch. Man kann es, würde ich sagen, so ab 14, 15 lesen. Man kann es aber auch noch als Erwachsener lesen.
Ja.
Der Gedanke ist halt, du hast halt da ein feudales Setting. Und in dem feudalen Setting ist es halt so, dass Leute früh erwachsen werden.
Das heißt,
wenn ich jetzt, sagen wir mal, über 25-jährige Charaktere schreiben würde, dann wären die halt schon verheiratet, hätten Kinder und wären einfach in dieser Struktur angekommen.
Mhm.
Und wenn du halt Charaktere haben möchtest, als Hauptcharaktere, und das wollte ich eben, die noch nicht in, wie soll man sagen, die halt auch
gesettelt sind.
Die noch nicht gesettelt sind, die auf der Schwelle zum Erwachsenenleben sind, dann musst du im Prinzip halt 16-Jährige nehmen.
Ja.
Sonst funktioniert das nicht, weil da sind die im Prinzip mit 17, 18 sind die Mädchen verheiratet, die Jungs vielleicht noch nicht, aber die sind zumindest schon
im Krieg.
Fertige Samurai, dienen einem Herrn und sind meistens schon im Krieg. Womit man auch spannende Geschichten erzählen könnte. Aber diese Geschichte kann man halt jetzt nur mit sehr jungen Charakteren erzählen.
Genau.
Ich finde das
aber eben gerade auch schön, weil du eben dann genau diesen Konfliktbereich von diesen jungen Menschen, die sich erst noch zurechtfinden müssen,
die sich selbst suchen müssen.
Ja.
Und das heißt, du hast nicht nur den Adoleszenzgedanken, sondern eben auch den, stehe ich überhaupt auf Frauen, stehe ich auf Männer, stehe ich auf beides, auf was stehe ich oder stehe ich auf gar nichts. Den kannst du halt da wunderbar mit einfließen lassen. Und das passiert ja in dem Sinne auch. Und wir haben ja in vielerlei Kulturen gibt es ja ganz andere Arten, mit Queerness überhaupt umzugehen. Gerade der japanische Samurai, da war es nicht unüblich, dass du als japanischer, sag ich mal, als Herrscher später, wenn du denn Daimyo warst oder sogar noch drüber als Shogun, dass du deine Frau hattest, die du geheiratet hast, mit der du Kinder hattest, dass du aber zum Beispiel, wenn du selbst im Krieg warst, oder auch später dann an deinem Hof, dass du einen Samurai oder mehrere als Geliebten hattest. Das war nicht unüblich. Das gab es. Und dass die Frau das auch wusste und es für die in Ordnung war.
Da müssen wir sowieso, also das sind ja auch Kulturen, in denen, also die Japaner haben das mit dieser Haremsgeschichte nicht so rausgezogen, aber das war für die kulturell nicht unbekannt.
Nö.
Dass es im ostasiatischen Raum, also sowohl in Korea als auch in China, war das sehr üblich.
Ja, und wie gesagt, bei den Japanern hattest du meistens halt dann, du hattest deine Frau. Entweder hattest du eine Geisha oder wenn du halt, ich sag mal, anders orientiert warst, hattest du halt einen Samurai, mit dem du dich des Öfteren getroffen hast. War nicht unüblich. Und dementsprechend auch gesellschaftsfähig.
Ja.
Und in diesem Fall hast du eben das junge Mädchen Kotori, die
herausfinden möchte, was eigentlich mit ihrer Familie passiert ist.
Ja, sie ist bei einer befreundeten Familie aufgenommen worden. Sie wird dort wirklich als Tochter des Hauses sehr, sehr gut behandelt und soll mit dem ältesten Sohn vermählt werden, mit dem sie aufgewachsen ist. Die beiden verstehen sich auch sehr gut. Shigeru und sie sind quasi miteinander aufgewachsen, groß geworden und mögen sich auch sehr. Aber Kotori kriegt halt, sag ich mal, je älter sie wird, sie bekommt, ja, sie fragt sich immer wieder, was ist mit ihrer Familie wirklich passiert.
Ja.
Und sie bekommt Visionen und Träume und eben auch Hinweise, dass das nicht alles so abgelaufen ist, wie man ihr das erzählt hat.
Ja.
Und irgendwann muss sie sich entscheiden, lasse ich das jetzt einfach auf sich beruhen und heirate den und alles ist gut. Oder finde ich raus, was wirklich passiert ist.
Ja, und sie entscheidet sich.
Sie entscheidet sich auch.
Für das Abenteuer.
Ja, auch teilweise gezwungenermaßen.
Ja.
Aber und Shigeru, der eigentlich eher so der ist, ich finde eigentlich alles ganz gut so, wie es gerade läuft, wird quasi mit reingezogen, weil er natürlich nicht, er kann als guter, braver Sohn und als guter, braver Krieger, er kann Kotori nicht einfach gehen und sich selbst überlassen. Also sie nicht einfach gehen lassen und sagen, ja, dann mach halt. Und er geht ihr nach und wird quasi auch, ähnlich wie Jordan von der Straße weggefangen wird, wird er in diese Sachen mit reingezogen. Er will eigentlich nicht.
Und nee. Dann bleibt er da hängen.
Ja, er bleibt hängen. Ja klar, weil er irgendwo, also er ist auch nicht unschuldig an den Dingen, die passieren. Und er hat halt immer dieses Pflichtgefühl, sie ist wie meine Schwester oder sie wird jetzt meine Ehefrau und ich kann jetzt nicht, ich habe sie aber lieb und ich kann sie nicht einfach
gehen lassen. Und er bleibt dann dem anderen Charakter aber auch hängen.
Das ist richtig.
An unserem dritten im Bunde.
Ja.
Oh Gott, ja.
Käske.
Der Käsekuchen. Der süß, nein. An Käske.
Käske.
So heißt er.
Der dann doch eine interessante Anziehungskraft auf Shigeru ausübt.
Ja. Und das, obwohl Shigeru ihn Anfang einfach nicht leiden kann.
Ja, ja, ja.
Das ist halt das ist der Schöne.
Ja, sie drücken einander gegenseitig alle Knöpfe.
Ja, und zwar mit voller Absicht. Das ist halt der schöne, typische Enemies to Lovers Trope, aber er ist halt wunderbar ausgeführt hier.
Ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob es
richtig Enemies sind sie
Rivals, Rivals. So ein bisschen.
Ja, gut.
Ja, wobei, worum rivalisieren sie? Sie rivalisieren ja nicht um Kotori.
Nee, aber ja, irgendwo auch
noch Erkennung halt als Samurai, würde ich
wahrscheinlich
sagen.
Wahrscheinlich.
Ja, es ist sehr schwierig und sehr verzwickt, aber
das ist das Schöne daran.
Ja.
Sie wissen eigentlich gar nicht, worum rivalisieren sie. Sie rivalisieren einfach.
Sie rivalisieren einfach, weil sie beide junge Männer sind.
Im besten Alter im Saft und sind eigentlich so.
Beide Männer, die nicht so genau wissen, wohin mit diesen Gefühlen und der Energie und überhaupt.
Und dem Knie und überhaupt. Das ist auch das Schöne. Er heißt Flammende Klingen und er heißt nicht umsonst so.
Ja.
Also der Roman.
Der Roman, ja.
Kann ich kurz erklären. Kaento ist eigentlich ein Kunstwort. Also To bedeutet Klinge oder Schwert. Und Kain ist Flamme. Und mit Flammenklingen es ist so in dieser Welt, dass die Samurai haben die Möglichkeit, mit ihrem Ki, also mit ihrer Kraft, ihre Schwerter in Flammenschwerter zu verwandeln und dann mit diesen Flammenschwertern zu kämpfen. Und ja.
Flammenschwert.
Ist vielleicht ein kleines bisschen inspiriert von Lichtschwertern, aber ich fand brennende Schwerter einfach sehr, sehr cool.
Ja.
Voll. Und brennendes Katana ist schon eine coole Waffe.
Ja, das hat schon was. Es würde vor allen Dingen sehr gut aussehen, wenn man es denn verfilmen würde. Aber
du hast schon weitergedacht, alles klar.
Man wird ja noch träumen dürfen.
Also, hallo Netflix, hallo Amazon, hallo Paramount, hallo Disney Plus, habe ich jetzt alle aufgezählt? Also hallo HBO und hallo unbekannter neuer Streamingdienst, der irgendwann noch aus dem Boden schießt.
Ja, aber jedenfalls habe ich schon versucht, im Buch so ein bisschen das ein bisschen einzufangen, wie cool es ist, mit flammenden Schwertern zu kämpfen.
Man darf nur nicht den Wald anstecken.
Nee, man darf nicht den Wald anstecken.
Nee, das Problem haben meine Charaktere auch zwischenzeitlich.
Zünden wir den Wald an oder nicht?
Ja,
nein.
Lass mal nicht den Wald anzünden.
Ja. Was wieder, na, ich fand's sehr, 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 sehr spannend, das Buch zu lesen, weil ich teilweise einfach nicht wusste, so, oh mein Gott, auf wessen Seite stehe ich jetzt eigentlich? Stehe ich auf ihrer Seite? Stehe ich auf seiner Seite? Oder stehe ich auf einer ganz anderen Seite? Oder gibt's noch gar keine Seite, auf der ich stehen möchte?
Also ich meine, ich bin ja immer biased und bin so... Pairing, küsst euch.
Ja, aber ich bin halt auch bei ihr, die halt sagt, ich will eigentlich erstmal rausfinden, was hier Phase ist, was ihr macht.
Ja, das
ja, macht halt, aber steht mir nicht im Weg rum.
Der Punkt ist, dass einfach die Charaktere am Anfang noch nicht so wirklich weiterkommen, weil sie einfach zu sehr damit beschäftigt sind, ihre Konflikte untereinander auszutragen.
Ja, und du merkst aber...
Und Eske und Shigeru mit dem, wir rivalisieren jetzt.
Ja, und
warum
sie,
auch immer.
Sie, die halt im Prinzip so ein bisschen der Kopf ist, der sagt, hallo, können wir uns bitte wieder auf die Aufgabe konzentrieren, um die es gerade geht.
Und die Jungs wieder so, aber mein Flammenschwert.
Also im Hintergrund, du kannst dir das in einem Manga vorstellen, sie läuft vorne weg und die beiden hinten dran verprügeln sich die ganze Zeit.
Ja.
In so einer Prügelwolke hinter ihr her. Wäre so Eren und Jean und Mikasa läuft vorne weg und sagt, hallo, kommt ihr jetzt bitte? Wir möchten bitte weitergehen, danke.
Genau, ja. Also das sind unsere Bücher, aber wir haben auch noch mehr Bekannte, Freunde und so weiter, die auch alle schreiben. Mhm. Und da hat Yama
da sind
noch
viele,
ein paar...
Da sind auch viele queere Autoren dabei, die selber queer sind.
Genau, und Yama hat da noch so eine Liste vorbereitet.
Stimmt.
Na, Liste kann man nicht sagen. Ich habe halt einfach mal... Ich habe mal ein bisschen geguckt.
Ich gucke gerade drauf, doch.
Ja, soweit ich mich erinnern kann, wir haben ja in der letzten Bücherfolge eher so über sehr bekannte Bücher gesprochen. Und ich habe mir gedacht, ich habe in meinem Bekanntenkreis so viele Leute, die schreiben, und da ist auch wirklich gute queere Literatur dabei, dass man, und die ist halt leider noch viel zu unbekannt, obwohl es einfach auch tolle Sachen sind. Und dann dachte ich, dass ich einfach darüber mal ein bisschen quatsche. Und ein Autor, den ich schon sehr, sehr, sehr lange kenne, also auch von den Schreibworkshops, das ist Shino Tenchi. Und Shino Tenchi schreibt, im Prinzip kann man es, der Überbegriff wäre Dark Boys Love. Also Boys Love ist eigentlich ein Manga-Genre, aber er ist halt großer Anime-Manga-Fan und seine Geschichten sind zwar Bücher, aber sie sind eigentlich sehr ähnlich wie Mangas. Also wenn
sagt man da nicht, wie sagt man da, Light Novels? Könnte man das so ausdrücken?
Nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist auch eher mehr tatsächlich, also vom Handlungsverlauf auf eher mehr dran, auch an diesen Dark Romance-Sachen.
Das stimmt.
Ja, es geht halt ein bisschen... Wie soll man es vergessen? Genau, die Erzählstruktur. Wenn du einen klassischen Roman hast, hast du meistens doch immer diese klassische Erzählstruktur. Du hast halt deine 7 Plotpunkte und du hast eine Exposition und dann geht's irgendwann auf den Höhepunkt zu und dann es ist halt einfach, wenn du einen Manga hast, das hat eine völlig andere Erzählstruktur. Da passieren halt auch mal Dinge, die man so nicht erwartet. Und es geht plötzlich um ganz andere Charaktere oder irgendwer, der am Anfang unwichtig war, wird wichtig und jemand anders, von dem man gedacht hat, er ist der Hauptcharakter, ist vielleicht gar nicht der Hauptcharakter. Mhm. Also es ist halt ein bisschen sprunghafter und vor allen Dingen mit mehr Wendungen und Überraschungen. Und ich finde das eigentlich besonders gut an Shinos Büchern, weil du halt einfach, du kannst es schwer voraussehen, weil einfach Dinge passieren und du hast Überraschungen und Plot-Twists und sowas. Du hast halt nicht diese klassische Plotline, du hast sehr viel Drama. Also es geht ganz stark um die Emotionen der Charaktere und das hast du halt bei Boys Love auch. Da hast du halt in dem Manga, wo es vielleicht mal ein Kapitel nur um das Innenleben des Charakters geht. Und bei seinen Romanen spielt halt auch das Innenleben der Charaktere, finde ich, immer eine sehr, sehr große Rolle. Es ist einfach sehr emotional, würde ich sagen.
Alter, der Satz war jetzt so lang, unfassbar. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, so, das war jetzt ein einzelner Satz und es geht, glaube ich, 5 Minuten.
Schau.
Wow.
Das ist doch fast wie Victor Hugo.
Es ist immer so, Komma, Komma, Strichpunkt, Komma, Komma, Bindestrich, Komma und... Und ich dachte mir jetzt so, holt sie nochmal Luft, macht sie nochmal einen Punkt.
Und ich bin noch gar nicht fertig mit dem, was ich
erzähle. Nein, du darfst ja gerne erzählen.
Aber ich sollte mal einen Punkt machen.
Mach mal einen Punkt ab und zu.
Ja.
Erzähl weiter. Also man sieht, Shinos Bücher sind sehr, sie sind eher düster in einem Großteil der Fälle. Sie sind dramatisch. Wenn man auf sowas steht, sind sie genau das Richtige. Sie sind... es gibt viel Irrungen und Wirrungen und es gibt viel Liebeschaos.
Das definitiv.
Und da Chino selber gay ist, schreibt er natürlich auch im Gay-Romance-Bereich.
Ja, wobei Romance, wie gesagt, Romance ist da nicht der richtige Begriff, weil es ist zwar, die Bücher sind alle völlig unterschiedlich. Das eine ist Fantasy, das andere spielt in der realen Welt. Wieder anderes ist Science-Fiction. Das, was die Bücher verbindet, halt, ist einfach dieses, dass sie dark sind und dass es halt Romanzen gibt und dass es halt sehr emotional und sehr dramatisch
ist. Ja, deswegen sagte ich Romance. Also ja, die Romance nicht, sind halt queere Romanzen.
Ja, aber es ist nicht Romance als Genre.
Nein, das habe ich aber auch nicht gesagt.
Weil Romance als Genre, da hast du wirklich diesen klassischen Plotverlauf, die Charaktere begegnen sich, dann gibt's Irrungen und Wirrungen.
Nein, ich sagte nur, es geht um Gay Romance. Punkt. Ja. Und das hat nichts damit zu tun. Es geht nicht um Romance als Literaturgenre.
Ja, deswegen ich schreibe auch ab und zu mal echt so richtig klassische Romance, Gay Romance.
Ja, das deswegen
mag. Aber das ist nicht bei Schienen.
Das finde ich, deswegen finde ich, man muss es ein bisschen unterscheiden zwischen Gay Romance und Boys Love. Obwohl es eigentlich beides um queere Romanzen geht. Gay Romance ist halt im Prinzip so wie die meisten Gay Romance sind halt wie hetero Romanzen, nur dass es halt queere Charaktere
sind. Also die Liebesromane.
Ja, aber
und davon reden wir nicht, sondern wir reden von
Boys Love.
Queeren Beziehungen.
Ja.
Sprich, in dem Fall schwule Liebe. Und da Chino selber in einer schwulen Beziehung lebt und selber schwul ist, darf man ja sagen, ist ja so, sind es halt auch seine Charaktere. Punkt. Mhm. Weil, was schreibe ich? Ich schreibe das, wovon ich Ahnung habe.
Ich schreibe Fantasy, habe ich auch Ahnung.
Ja,
aber nee, keine persönliche Erfahrung.
Du bist halt kein Magier, aber wobei doch, du bist eine Magierin mit Worten.
Ah.
Schleim. Wischen bitte, Gang 3. Nein, aber ich finde, seine Bücher sind sehr gut geeignet für Leute, die Bock haben, einfach was Düsteres, Dunkles mit viel Drama, mit viel Irrungen und Wirrungen zu lesen.
Also wenn man schon immer mal wenn man den Hurt-Teil dieser Hurt-Comfort-Fanfic am meisten genossen hat.
Wenn man gerne Charaktere leiden lässt und leiden sieht, dann ist es genau das Richtige.
Das genau, und eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ich finde, das muss man dazu sagen, die Bücher haben keine Happy-End-Garantie.
Nee.
Also bei bei Verlagsbüchern erwartet man halt immer so das Happy-End.
Dass sie sich kriegen und das Happy-End und alles wird gut.
Und das ist halt bei Self-Publishern nicht immer so, und bei seinen Büchern ist es definitiv nicht der Fall, dass immer alles ein Happy-End hat und immer alles gut ausgeht.
Es gibt auch Bücher, die gehen gut.
Ja, ich sage
nicht alle.
Es gibt halt nicht diese Garantie, dass es so ist.
Aber wenn man auf sowas steht und man sagt, hey, ich finde Gothic Novels toll und ich mag diesen düsteren Touch,
Am ehesten ist es tatsächlich aber auch noch wirklich an dieser Fanfiction-Kultur und so
Hurt Comfort,
ohne den Comfort.
Ja, der Comfort-Teil ist
halt
kleiner.
Nee, der Comfort-Teil ist auch da, aber bei den meisten Büchern, die ich gelesen habe, zumindest ist der Hurt-Teil der
expandiert.
Aber sag mal so, es ist halt auch eine Sache, ich glaube, da ist auch viel drin, wo sich viele queere Menschen mit identifizieren können.
Ja.
Mobbing, mit wirklich krassem Schulmobbing. Es passiert sehr, sehr viel, dass der Charakter aufgrund seiner Queerness gemobbt wird oder Angst hat, aufgrund dessen gemobbt zu werden. Daraus entwickelt sich eine eigene Dynamik. Da entwickeln sich Psychosen, da entwickeln sich Ängste, und mit denen der Charakter dann umgehen muss. Und ich glaube, das ist auch für viele Leute doch sehr nah am eigenen Leben dran. Und deswegen mag ich die Bücher auch, weil man selber nochmal vielleicht entweder, na, manche sagen, oh, das ist mir zu krass, weil das habe ich selber gerade erst durch. Aber für manche wird vielleicht vor Augen geführt, wow, ich habe das auch durch, aber ich bin nicht so abgestürzt wie der und der Charakter. Oder, hey, der und der Charakter ist damit anders umgegangen als ich. Hey, vielleicht kann ich da noch was mitnehmen.
Ja.
Und das ist,
es gibt ja sehr unterschiedliche Art und Weisen, wie man eben damit umgehen kann. Und für wen das, ich weiß auch, dass das eben zum Beispiel gerade so Hurt Comfort Sachen eben auch viel von Leuten gelesen werden, die eben auch quasi so ein bisschen diese Situation im Endeffekt in diesem sicheren Umfeld von ich lese nur darüber, auch besser verarbeiten können.
Absolut, weil sie vielleicht selber auch in einer schlimmen Situation sind.
Ja.
Und dann merken, wow, okay, krass,
ich kann mich diesen Gefühlen vielleicht auch besser nähern und sie besser verarbeiten, wenn ich das Ganze nochmal in diesem, eben in Ruhe in einem Buch lesen kann, wo ich auch meine Seite zumachen kann, aber danach weitermachen.
Ja, oder und eben sagen kann, ich kann das Buch jederzeit weglesen und legen und ich bin gerade safe da, wo ich bin.
Ja. Mhm.
Oder die halt eben in einem Buch vielleicht Sachen nochmal sinnvoller und besser verarbeiten können, die ihnen passiert sind.
Ja, genau. Und da seid also, ihr bei Shino sicher an der
Seid ihr bei Adresse. Shino Tenshi definitiv an der richtigen Adresse.
Ja. Mhm. Also die Bücher kann man, es sind wie gesagt Self-Publisher-Bücher, die kann man auch im Prinzip überall bestellen. Also im regulären Buchhandel werdet ihr sie nicht finden, aber man kann sie auch dort bestellen. Also man kann in eine Buchhandlung gehen und sagen,
ich möchte gerne Bücher von Shino Tenshi haben. Mhm. Dann muss die Buchhändlerin oder der Buchhändler das Buchhändlerle suchen im Computer.
Und dann
spätestens im Verzeichnis lieferbarer Bücher wird das finden.
Mhm.
Ansonsten bei Google und auch bei Amazon.
Ja. Genau, so, wen haben wir da noch?
Wer ist noch auf deiner Liste?
Ich habe mir noch, auch noch zwei andere Autorinnen aufgeschrieben, die ich persönlich
sehr gerne wie heißt mag. Denn, sag mir doch mal ein paar Titel noch kurz von Shino.
Also zum einen, er hat geschrieben die Verhasst-Reihe, also das sind drei Bücher, da geht es eben um einen Charakter, der auch viel mit, das spielt in der realen Welt, hat viel, auch viel mit Mobbing zu tun.
Ja.
Und ja, die Buchtitel habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Da müsste ich jetzt tatsächlich mal...
Schande über dich.
Leute, ich hätte noch eine halbe Stunde an meine Liste schreiben können.
Ja, ich weiß.
Dann wären wir zu gar nichts gekommen.
Also ich weiß noch, das eine war Liebe des Todes.
Ja.
Ja.
Und Engel und Dämon.
Engel und Dämon.
Das ist auch eher in, im Bereich der Fantasy.
Aber es gab doch das, wie hieß denn das eine, was diese, diese Computerspiel, also die Science-Fiction-Story von ihm.
Oh, da muss ich gerade gucken. Das war auch so cool.
Ja, wenn ich jetzt gerade wüsste, wie der Titel hieß, oh mein Gott, Shame on Me.
Ja, deswegen.
Weil das habe ich sogar gelesen, das habe ich, sage ich mal, sogar gelesen, obwohl das Genre nicht immer meins ist. Aber das habe ich sogar wirklich recht verschlungen.
Ich gucke gerade, also genau, ich habe hier die, die Verhasst-Reihe, das sind eben die drei Bände. Dann gibt es noch Wir sind nicht allein. Was ist das?
Ja, das war es, was du meinst. Ja, genau.
Ja, ich glaube, das war das mit dem
Computerspiel. Das ist das Computerspiel, wo du nicht sicher weißt, was davon ist jetzt echt und was ist. Na, also sag mal so, ein junger Mann, der in einem Computerspiel so ein bisschen versinkt und dann feststellt, oh mein Gott, vielleicht ist da mehr dran, als dass es nur ein Computerspiel ist.
Mhm.
Sehr, sehr geil. Das war echt sehr, sehr geiler Shit.
Mhm. Was für Fantasy-Leute noch cool ist, ist Engel und Dämon. Das spielt eben auch in der Fantasy-Welt.
Ja, doch, richtig.
Ja, stimmt, das ist das, was, was ich gelesen hatte. Ich habe den Plot nicht mehr ganz im Kopf, weil es eine Weile her ist, aber ich mochte vor allen Dingen einfach die Welt, weil es waren einerseits ein bisschen die klassische Fantasy-Welt, andererseits aber halt auch alles wieder ein bisschen anders.
Mhm. So, genau. Dann, also das ist auch nochmal, da kriegt ihr auch mehrere Bücher. Da könnt ihr auch mal gucken, was euch so anspricht vom Setting her. Und wen hattest du dann noch auf deiner spannenden Liste?
Mhm. Ja, ich hatte mir noch, ich habe mir noch Tascha Winter und Kaya Ewert aufgeschrieben. Das geht jetzt wieder in eher klassische Fantasy, also im Prinzip Fantasy eben mit einer queeren Romanze. Und Tascha hat ein Buch geschrieben, das heißt Der 13. Prinz. Und die
War
Geschichte.
War das nicht sogar beim Verlag? Oder hat sie das selbst rausgebracht?
Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher.
Ich gucke gerade mal.
Ob das beim Verlag war oder ob das im Self-Publishing
war. Da bin ich mir gerade. Also ich weiß, dass es auf Insta, wirklich super promoted wurde. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es beim Verlag war oder ob sie es selber rausgebracht hat. Auf jeden Fall ist es ein tolles. Da müsst ihr mal bei Tascha auch auf die Insta-Seite gehen. Ich fand den 13. Prinz, also ich habe es mir.
Ich glaube, das ist bei einem Verlag. Also ich kann nur gerade das Logo vom Verlag nicht erkennen. Schauen wir mal.
Erstveröffentlichung, hier ist es doch. Doch, doch, es ist von einem Verlag, soweit ich weiß. Oder?
Ich versuche das Cover mal groß zu machen.
Tolino Media GmbH. Nee, ich glaube, sie hat es doch selber
geschrieben. Nee, hier steht es Utroban Verlag.
Stimmt, danke.
Also es ist ein Verlagsbuch und es ist eine, es ist auf alle Fälle eine Fantasy-Geschichte, die spielt in einem Land namens Astagar. Und in Astagar gab es
12 Prinzen.
12 Prinzen, die verschwunden sind. Und angeblich soll der verfluchte 13. Prinz daran schuld sein.
Ja.
Und dieses Land ist verflucht und stirbt.
Und es war wohl angeblich vorher alles gut und es gab Frieden und Wohlstand für alle, bis der Verfluchte auf die Erde, also bis er geboren wurde.
Mhm.
Und diese
ganzen Geschichten, also der Hauptcharakter dieses Buches ist ein Schafhirte namens Kayan, der sehr fasziniert ist von diesen Geschichten und der wird eines Tages von fremden Reitern angegriffen und fast getötet. Und er muss dann zusammen mit dem Bogenschützen Siret und seiner besten Freundin, ich glaube Tia hieß sie.
Ja.
Also wir haben quasi hier wieder eine.
Wir haben wieder ein Dreigespann aus einem Mädchen und zwei Jungs.
Ein klassisches Trio, die auf Abenteuer gehen und Rätsel lösen müssen. Also
das und ist. Und natürlich, surprise, surprise, wenn man sich überlegt. Warum wird Kayan gejagt? Das steht sogar im Klappentext drin.
Ja, okay.
Warum wird er gejagt?
Kein großer
Surprise.
Spoiler, ja.
Ne? Also das brauchen wir nicht spoilern. Das steht im Klappentext drin.
Mhm, und das ist auch so. Es gibt eine Romanze, die aber halt nicht der Hauptplot des Buches ist, sondern eben mit dabei. Und genau.
Und ja, genau, ja. Weiter.
Romanze ist nicht der Hauptplot, sondern du hast halt primär einen Abenteuerplot, in dem der gute Mann dann, der Kayan, rausfinden muss, was es tatsächlich mit diesem 13. Prinzen auf sich hat
und ob es noch einen anderen Weg geht, außer dass er sterben muss. Um quasi das Land zu retten, ob das jetzt zwingend diese Weissagung sein soll, dass er jetzt sterben muss oder ob es nicht noch einen anderen Weg gibt.
Ah, das ist quasi ähnlicher fast Richtung Plot wie das Buch, das ich jetzt gerade angefangen habe zu lesen.
Mhm.
Der zweite Band von C.S. Packet neuer Reihe ist diese Woche rausgekommen.
Ja, wie gesagt, ich hab C.S. Packet damals geschrieben, weil ihr erster Teil sehr ähnlich war wie das, was ich mal als Fanfic.
Also, wenn ihr auf Boys Love und Enemies to Lovers steht, C.S. Packet is your shit.
Einfach. Sie heißt so C.S. Packet, die Reihe heißt Captive. Also
die,
The Captive
die erste
Prince.
Reihe heißt Captive Prince, die zweite heißt Dark Rise. Da ist jetzt am 14. der zweite Band Dark Air rausgekommen.
Dunkler Erbe.
Ja, ich habe am Wochenende, also ich habe heute im Zug endlich bin ich dazu gekommen, anzufangen zu lesen. Und, oh mein Gott.
Ja, du bist ja auch nach Paris gefahren, um sie persönlich zu treffen.
Ja, ich bin nach Paris gefahren, um ein Autogramm von C.S. Packet zu bekommen.
Sie
und 30 Sekunden mit ihr zu reden und es war voll wert.
Naja, sie ist aus Australien. Das ist, da kann man schon mal nach Paris fahren, wenn sie.
Genau,
in der
das ist total nah. Also,
ja, als Australien,
das
ja.
ist richtig. Aber sie ist sehr fannah und sehr, sehr freundlich und sehr nett.
Ein sehr netter Mensch.
Sehr cool.
Die auch tatsächlich ihre erste Reihe nicht so ohne weiteres in einem Verlag platziert bekommen hat. Die hat erst im Internet veröffentlicht.
Die hat riesen Probleme gehabt, das unterzubringen.
Ja, und dann hat sie einen kleinen Verlag irgendwie in Australien, glaube ich, erst aufgetan, der das aber, glaube ich, auch primär nur so als E-Book-Veröffentlichung gemacht
hat.
Ja,
das war halt so für die.
Und dann, als das so absurd steil gegangen ist international, dann klopfte Penguin Erotik-Sparte bei ihr an die Tür.
Ja, ja, und dann Penhaligon und dann, oder? War es nicht Penguin?
Captive Prince ist in der Erotik-Sparte von Penguin erschienen.
Ach, stimmt, richtig.
Jetzt,
ja, weil man ja nicht glaubt, dass Queerness nichts anderes ist als Vögeln. Es ist immer noch so.
Ja, gut, das Buch hat schon auch
Captive Prince.
Der Captive Prince
Captive Prince tropft aus der dritten Seite die Erotik raus. Also das ist
ja, aber es gibt ja trotzdem auch noch eine Story drumherum.
Ja, natürlich, aber es ist trotzdem, also es ist aufgeladen einfach mit einem Knistern zwischen diesen Hauptcharakteren.
Ja, warum
das
auch nicht?
Das fühlt man.
Warum auch nicht? Das war ja bei seiner Zeit damals 50 Shades of Grey nicht anders.
Nur dass Captain Prince viel besser ist.
Captain Prince, ja, definitiv. Ich sag mal,
ja, die
sag
kann mal man so, gar nicht vergleichen.
Nee, man hat halt da einfach mehr Ahnung von der Materie gehabt.
Ja.
So. Aber auf jeden Fall, Tasha Winter hat einen super spannenden Fantasy-Roman geschrieben, wo man zusätzlich noch mit einer queeren Romanze belohnt wird, wenn man den Bock drauf hat. Mhm. Wenn man keinen Bock drauf hat, kann man das auch einfach trotzdem lesen, weil es eine wahnsinnig spannende Fantasy-Story ist.
Ja, ja.
Der 13. Prinz findet ihr auch bei Tasha auf der Instagram-Seite. Also, wenn ihr Bock habt.
Wo es Bücher gibt, da ist natürlich
das, das sowieso.
Mhm, auf jeden Fall.
Aber das kannst du auch wunderbar in
und
der.
Und Kaya, was hat die geschrieben?
Also, Kaya Ebert, auf die bin ich damals gestoßen, als ich noch beim Sadwolf Verlag war. Weil die, da hatte ich nämlich, ich habe ja damals die Manuskripte durchgecheckt und da war halt ihr erstes Manuskript dabei. Das müsste, glaube ich, Dornenritter gewesen sein. Das ist dann auch beim Sadwolf Verlag erschienen.
Mhm.
Mittlerweile hat sie eine Fortsetzung, Krähenritter, und sie hat jetzt vor kurzem ein ganz neues rausgebracht, Klinge und Blutmagie.
Mhm. Heißt das so? Klinge und Blutmagie?
Ja, Klinge und Blutmagie. Und damit sind, glaube ich, die beiden auch ein bisschen die beiden Hauptcharaktere genannt, weil der eine ist ein Blutmagier, ist halt offensichtlich ist ein Magier, und der andere ist ein Krieger. Und da ist es auch so, dass irgendwie die Inquisition die Magier jagt. Ich muss mal gerade kurz. Ich habe das Neueste noch nicht gelesen. Das ist nur so ein Buch, wo, das habe ich gesehen, habe gedacht, boah, ich muss das haben. Das klingt so spannend.
Naja, du hast ja die ersten. Ich glaube, das erste von ihr hast du gelesen?
Ja, das habe ich ja auch.
Das hast du ja auch mit bearbeitet?
Mhm. Ja, nicht lektoriert, aber Dings, wie heißt es gleich wieder?
Korrigiert.
Genau, Korrektorat.
Du hast das Korrektorat stimmt. gemacht.
Das Lektorat hatte es schon, und es war mega cool. Also es war halt auch wieder so richtig düstere Fantasy. Ich finde, es ist ein bisschen wie Game of Thrones, aber halt.
Naja, Dark Fantasy ist ja, ja auch nach wie vor.
Ja, es hat einfach richtig schöne Dark.
Boomt.
Schöne Fantasy mit Dark, aber nicht komplett Dark, aber halt schon ziemlich Dark.
Nicht Dark, aber doch Dark, aber oh, ja. So süß gerade.
Ja, es ist halt. Ich finde, es gibt so eine Fantasy, die so eine Mischung aus klassisch und dark ist. Herr der Ringe ist es ja auch, weil Herr der Ringe ist ja zwar das Fantasy-Buch, aber es ist schon ein bisschen dark. Und vor allen Dingen, so wie Peter Jackson die Filme umgesetzt hat, der ja aus dem Horrorgenre kommt, ist es halt noch ein Stück darker. Aber ich
wenn du das Wort
was,
dark jetzt nochmal irgendwo unterbringst.
Erzähl mal was, ich suche jetzt hier gerade mal also, den
lass mich mit dir noch über Dark Rise und Dark Air reden.
Achso, ich dachte, du wolltest mir jetzt über Dark, die Serie, erzählen.
Nee, die habe ich nicht geguckt, aber ich bin auch voll überhaupt nicht der Horrormensch.
Nee, ist überhaupt nicht meins. Aber Yama hat sie neulich rewatched, warum auch immer.
So, jetzt habe ich den Klappentext gefunden, den muss ich mal vorlesen. Das ist okay, Klinge und Blutmagie. Würdest du einem Feind dein Leben anvertrauen? Nein, nur ein toter Schwarzmagier ist ein guter Schwarzmagier.
Ja.
Davon ist Kjeld, Krieger der Inquisition, überzeugt.
Ich dachte, du hast Kjeld gesagt.
Nein, nicht Kjeld, Kjeld.
Ja.
Er hat sich der Rache verschrieben. Um jeden Preis will er den furchteinflößenden Dämon auslöschen, der seinen Partner getötet hat. Doch bald erkennt er, alleine kann er nichts gegen das Monstrum ausrichten, dessen bloße Berührung einen Menschen zu Staub zerfallen lässt. Damit er auch nur den Hauch einer Chance hat, braucht Kjeld Hilfe und findet sie ausgerechnet bei Schwarzmagier Nino. Nino mit der großen Klappe und dem respektlosen Lächeln.
Oh,
Nino, der jederzeit Kjells Blut für seine finsteren Rituale nutzen könnte. Nino, der trotz allem eine gefährliche Faszination auf Kjeld ausübt.
Okay, das ist jetzt echt so ein bisschen.
Oh ja, also das
klingt für mich nach. Ja, aber das klingt für mich nach Gay-Schmonzette.
Fesselnde, blutige Dark Fantasy, dämonisch mitreißend.
Oh wow, okay.
Nee, also das ist keine Schmonzette, garantiert nicht.
Ja, aber es ist so, es trieft ein bisschen vor Klischees. Aber gut, wenn man drauf steht,
also,
gönn dir.
Ganz ehrlich, du wirst meinen nächsten Roman auch noch mal lesen bekommen. Das trieft vor Klischees. Das hier ist einfach nur echt schöner Fantasy-Fun. Von dem,
also ich lese
von dem, von dem aufrechten Inquisitor und dem
bösen Blutmagier.
Der
Bad Guy. Oh
ja, komm, Spaß. Und
ja,
ganz ehrlich,
euch,
du weißt, wie die Blutmagier auf dem Lab drauf sind.
Ich weiß.
Also ganz
aber ganz ehrlich, ich hätte mir einen anderen Titel einfallen lassen. Der Titel ist ein bisschen einfallslos.
Also ich mag
aber
den Titel.
Geschmackssache.
Ich mag den Titel, weil er halt einfach sehr das genau sehr sagt, worum es geht.
Ja, plakativ, danke. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Aber
ich habe das Wochenende mal wieder mit einer Slanisch-Priesterin verbracht. Ja,
ja, gönn dir. Gönn dir hart. Nein, aber ey, ganz ehrlich, das heißt ja nicht, dass das Buch schlecht ist. Um Gottes Willen. Ich habe es nicht gelesen.
Ja.
Aber ich habe von dir
also ich find's cool.
das Schwärmen gehört über Kaya Ebert, weil sie einen tollen Schreibstil hat.
Mhm.
Und dementsprechend gönnt euch. Vielleicht ist es ja genau das Richtige jetzt für euren vorweihnachtlichen Lesespaß.
Boah, mein Staffel
und
ist so groß.
Mhm.
Ich wollte eine Sache noch ergänzen. Als wir irgendwann, schon eine Weile her, da war ich mit Scarlett, wir waren im Urlaub und da
schon ewig her.
Da haben wir
einen Urlaub. War.
Ja, da haben wir ist eine Band aufgetreten und der Sänger hat ein Lied gemacht darüber, dass halt Mädels immer nur auf die bösen Jungs stehen.
Ach, Majanko.
Genau, und wir hatten
schöne dann, Grüße an der Stelle, falls genau. er zuhört.
Wir hatten dann hinterher hatte ich mit ihm ein kurzes Gespräch und er hat mich scherzhaft gefragt, wie es denn bei mir aussieht, lieber die bösen Jungs oder die lieben Jungs. Und
du hast mit ihm echt dann noch drüber gequatscht?
Ja, das war
ganz mitgekriegt.
Das war auch nur kurz.
Und
ja, und ich habe ihm dann erklärt, dass so als Boys Love Schreiber ich am liebsten das Mädchen einfach rauslasse und den Bad Boy mit dem Good Boy zusammenstecke.
Ja, der Blick sprach Bände. Der Witz ist, er sieht halt auch aus wie so ein Good Boy, weißt du, blonde Locken, so ein bisschen wie so ein Engel.
Ja.
Guter Songschreiber, by the way.
Ja, aber ich habe damit ja nicht ihn persönlich gemeint, sondern generell.
Nö.
Und das ist halt einfach, das ist eigentlich das Klischee von Boys Love Lesern und Boys Love Schreibern.
Ja, aber das hat ja Lee Bodago bei den Grisha auch gemacht, also in ihrer Six of Crows Reihe. Überraschung, Überraschung, hast du ja auch den, ne, ich sag mal, der so ein bisschen der Bad Boy ist, hier ihr Schützenkönig. Und du hast den kleinen, irren, durchgeknallten Wissenschaftler.
Dann war das in den,
Stille.
War das, ich überleg gerade, war das nur in der Serie so, also in der Netflix-Serie so, oder war das in den Büchern auch so? Das
weiß Soweit ich weiß,
das weiß ich nämlich
Büchern
nicht, weil
ich muss es nochmal nachlesen.
Ich habe die Crows-Bücher noch nicht gelesen. Ich habe da reingelesen, aber ich habe sie noch nicht
gelesen. Also, weil ich weiß, ja. Also, du kriegst raus, dass er hier, wie heißt er denn? Jasper.
Ja.
Jasper. Dass Jasper definitiv. Also bisexual, wenn nicht sogar gay ist.
Mhm. Ja.
Ja.
Also ich weiß nur, dass Netflix die Serie jetzt gecancelt hat und dass keine dritte Staffel kommt.
Ja, Schweinerei.
Das ist schon ein bisschen sad.
Das ist halt Netflix.
Tja.
Tja, muss man drüber hinweg.
Wir können halt uns leider selber auch keine entsprechenden Filmproduktionen leisten, um sie mal eben.
Ja, genau. Queer Nerdy präsentiert. Die vierte Staffel von The Witcher, allerdings mit Henry Cavill in der Hauptrolle.
Tja,
das
wär's
doch. Müssen wir reich sein dafür.
Ja. Ja, nee, solange schreiben wir uns einfach die Welt schöne Bücher.
Ja, muss man ja.
Wir schreiben uns die Welt schön, genau.
Genau.
Das könnt ihr übrigens auch machen. Schreibt euch die Welt schön oder lest sie euch schön.
Genau.
Und jetzt würde ich sagen, haben wir genug gelabert und ich glaube, ihr habt auch genug gehört. Ihr geht jetzt mal raus und kauft euch ein schönes Buch.
Mhm.
Macht euch eine Tasse Tee oder
Schokolade. Ja, schenkt jemand anderem ein schönes Buch, wenn euer Stapel zu hoch ist. Wir haben auch den Stapel anderer Leute
größer. Wir haben euch ja jetzt ganz viele
Wir haben euch jetzt ein paar schöne Eindrücke gegeben.
Ja.
Kaufen, kaufen, kaufen. Nein, aber es sind jetzt bald
Lesen, lesen, lesen.
Richtig. Und ich sag mal so, natürlich ist bald wieder Weihnachten und manche Leute sehen das als Konsumfest. Ich finde ein schönes Buch schenken immer noch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Jetzt ist ja nächste Woche auch Black Friday Woche. Das heißt, man kann ja auch noch mal ein bisschen sagen, hey, cool, ich kann ein paar Bücher kaufen und kann ein paar Leuten ein schönes Geschenk machen zu Weihnachten.
Ja.
Oder man sich selbst.
Ja, guter Plan. Ja. Also dann, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir versuchen, wieder regelmäßiger Folgen für euch zu haben.
Ja, versuchen. Momentan.
Es ist jetzt auch dann bald mal wieder so Winter. Da haben wir ja
wieder ein bisschen Zeit.
Ja,
richtig.
Guter Plan.
Voll. Und jetzt haben wir jetzt müssen wir uns auch noch ganz kurz bei unseren Steadyisten bedanken, weil wir nachdem unser altes Mikro den Geist aufgegeben hat.
Ja, das war mit ein Grund, weshalb es so lange gedauert hat mit der Folge.
Ja, weil das Mikro einfach gestorben ist. Und zwar ohne einen Ton zu sagen. Oh, surprise, was für ein schlechter Wortwitz. Aber wir haben uns jetzt ein neues Mikro gekauft und wir hoffen, man hört es auch. Und unser neues Mikrofon wird uns jetzt hoffentlich gute Dienste leisten.
Ja, danke an die Steadyisten, weil ohne die Steadyisten wäre der Kauf dieses Mikrofons ein sehr viel größeres Problem gewesen.
Korrekt. Ja, wir versprechen, es wird auch wieder Steady-Content geben.
So, dann danke, dass ihr da wart.
Ja, erstmal noch einen schönen Rest November. Mhm. Ärgert euch nicht drüber, dass es regnerisch, dunkel und kalt ist. Macht's euch selber schön.
Ja.
Und wenn nicht, könnt ihr unsere ganzen Podcast-Folgen hören. Vielleicht wird das dann ein bisschen weniger dunkel und weniger kalt und weniger langweilig.
Und warm ums Herz.
Oh Gott, warm ums Herz. Oh
yeah. Ja.
Ja. Und könnt ihr schon mal die nächste Con-Saison planen. Ne? Das, oder das am Cosplay basteln oder so.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.